Jan Veen und Davide Bortot. Könnt ihr uns hören? Eine Oral History des deutschen Rap. Vor 40 Jahren war Hip-Hop noch ein absolutes Randphänomen in Deutschland. Doch nach und nach entwickelte sich aus der Underground-Kultur eine Massenbewegung. Eine ganze Generation wuchs mit deutschem Hip-Hop auf. Morgens lief Kool Savas, seine Pausenbrote aß man zu Frauenarzt und nach Hause ging man mit zugezogen maskulinem Ohr. Heute dominiert der Deutschrap wie kein anderes Genre die deutschen Charts. Zeit, dass jemand seine Geschichte erzählt. Jan Veen und Davide Bortot haben das mal übernommen. Die beiden Musikjournalisten haben mit über 100 Rapstars und Pionieren gesprochen. Entstanden ist Könnt ihr uns hören? Eine Oral History des Deutschrap. In unseren Blinks erfährst du alles über die Do-it-yourself-Anfänge des deutschen Sprechgesangs, seine Krisen Anfang der 2000er und die anschließende Wiedergeburt. Du lernst einige der einflussreichsten deutschen Rapper kennen und findest heraus, weshalb in den Charts heute alles ziemlich gleich klingt. Blink Nummer 1. In den 80ern war deutscher Hip-Hop ein Randphänomen. Stell dir vor, du bist 16 und es ist das Jahr 1980. Bisher kanntest du nur Rock'n'Roll und die Popmusik der 70er. Doch eines Tages stehst du im Plattenladen und hörst zum ersten Mal Hip-Hop. Eine musikalische Offenbarung. Die Geschichte des deutschen Hip-Hops beginnt genau dort. In Plattenläden, Zeitschriften, im Radio und Fernsehen der 80er. Hier wurde nun immer öfter über den heißesten Scheiß aus den USA geredet. Die deutschen Teenager waren fasziniert von dieser fremden Subkultur und sie begannen, ihre US-amerikanischen Idole nachzuahmen. Cora E., Rapperin der ersten Stunde, bastelte sich aus Ton und Farbe ihr persönliches Nameplate. Eine goldene Gürtelschnalle mit dem eigenen Namen. Zu kaufen gab es solche Hip-Hop-Accessoires damals nirgends. Die deutsche Hip-Hop-Kultur folgte zu dieser Zeit noch dem Do-it-yourself-Prinzip, und zwar in allen Bereichen. Ob Style, Rap, Beats, Breakdance oder Graffiti, alles musste man sich selbst zusammenreimen. Schließlich gab es im deutschsprachigen Raum noch niemanden, der einem zeigen konnte, wie es ging. Vielen jungen Leuten erschien es besonders reizvoll, sich ein alter Ego zuzulegen. Hip-Hop gab ihnen die Möglichkeit, in eine selbstgewählte Rolle zu schlüpfen. Auch die Sprache übernahmen die deutschen Hip-Hop-Pioniere zunächst von ihren US-amerikanischen Vorbildern. Auf Deutsch zu rappen sei damals niemandem in den Sinn gekommen, erklärt Dr. Renz von Fettes Brot. Die deutschen Rapper mussten sich ja schon mit der Tatsache abfinden, dass sie eine andere Hautfarbe hatten als ihre Vorbilder. Da wollten sie wenigstens in der gleichen Sprache rappen. Deutschsprachige Rap-Songs waren meistens eher ironisch gemeint. Die Musik von Falco oder Thomas Gottschalk beispielsweise hatte kaum etwas mit echtem Hip-Hop zu tun. Rick Ski von Blitzmob erzählt, bei den beiden habe man immer den Eindruck gehabt, die hätten sich einfach, ach, das kann ich auch, gedacht und losgelegt. Es dauerte also eine ganze Weile, bis sich die deutsche Sprache im Genre durchsetzen konnte. Pioniere in diesem Bereich waren der Rapper Torch und die Gruppe Advanced Chemistry. Fremd im eigenen Land von Advanced Chemistry war einer der ersten deutschen Rap-Songs, die in der Szene bekannt wurden. Doch obwohl Hip-Hop unter den Jugendlichen immer beliebter wurde, blieb es vorerst ein Randphänomen. Die meisten Leute hörten deutsche Rap-Musik zum ersten Mal, als die Fantastischen Vier im Radio liefen. Weil die Hip-Hop-Szene so klein war, organisierten sich viele Rapper, Sprayer und Breakdancer zuerst in sogenannten Jams, bei denen sie die verschiedenen Elemente des Hip-Hops gemeinsam ausleben konnten. Oftmals mussten sie dafür durch die halbe Republik fahren, denn es war damals gar nicht so leicht, Gleichgesinnte zu finden. Blink Nummer 2. Bald bildeten sich verschiedene Hip-Hop-Schulen heraus, jedoch mit entgegengesetzten Ansichten. Zu Beginn der 90er Jahre erschienen immer mehr deutschsprachige Rap-Alben und Compilations verschiedenster Couleur. Aus den Jams der Frühphase entwickelte sich bald eine eigene deutsche Szene mit Zentren in Stuttgart, Frankfurt und Hamburg. Jede dieser drei Städte stand für einen bestimmten Musikstil. Die Stuttgarter Szene bildete sich um die Fantastischen Vier. Ihr erstes Konzert spielte die Gruppe bereits 1987. Hits wie Dida oder Vier gewinnt hat noch heute jeder im Ohr, der 1992 schon Radio hörte. Kurz darauf formierte sich die Kolchose, eine erweiterte Crew mit verschiedenen Rappern und Bands aus der Gegend, wie zum Beispiel die Massiven Töne oder später Freundeskreis. Viele andere Hip-Hop-Künstler und Fans standen den Jungs von Fanta 4 jedoch eher kritisch gegenüber. Zu poppig, zu bunt, zu Mainstream hieß es. Vor allem aber hatte die Band direkt bei einem Major-Label gestartet und strebte offensichtlich danach, in die Charts zu kommen. Dabei war Hip-Hop doch von Natur aus eine Untergrundbewegung. Aus diesem Grund stellte die Musik der Fanta 4 für viele einen Verrat an den Werten des Hip-Hops dar. Im Gegensatz zu den lockeren Stuttgartern waren die Frankfurter Rapper ziemlich harte Hunde. Das erste Album etwa, das 1994 aus der Band Rödelheim Hartreim-Projekt von Moses Pelham entstand, war wütend, hart und aggressiv. Diese Musik konnte man auf keinen Fall mit seinen Eltern hören. Bald war auch Sabrina Setlur, aka Schwester S, mit am Start. Sie erfüllte laut dem Rapper Xatar alle Klischees einer Kanackin mit Bomberjacke. Für die netten Schwiegersöhne aus dem Schwabenland hatten sie und die meisten anderen Frankfurter Rapper nichts als Geringschätzung übrig. Die Hamburger Rapper um Samy Deluxe bildeten die dritte deutsche Hip-Hop-Szene und galten in den 90ern als die Spaßvögel. Dazu gehörten Bands wie Fettes Brot, Absolute Beginner oder Tobi und das Bo. Ihr Ziel war es vor allem, richtig gut zu feiern. Den ersten kommerziellen Erfolg feierten die Hamburger mit Nordisch by Nature von Fettes Brot. Der Partysong wurde so erfolgreich, dass die Single irgendwann vom Markt genommen wurde, weil die Band befürchtete, nur noch auf alberne Partyhits reduziert zu werden. Hamburg, Frankfurt und Stuttgart waren natürlich nicht die einzigen Orte, an denen gerappt und gescratcht wurde, doch sie übten die stärkste Anziehungskraft auf Hip-Hop-Liebhaber und Künstler aus. Blink Nummer 3. Zwischen 1994 und 2003 fand eine musikalische und kommerzielle Ausdifferenzierung im Hip-Hop statt, bis schließlich irgendwann die Luft raus war. Mitte der 90er stand fest, Hip-Hop war gekommen, um zu bleiben. Die gesamte Kultur machte einen gewaltigen Sprung nach vorn. 1997 wurde das Magazin Juice gegründet, 1998 das Splash Festival und auch in den klassischen Medien wurde deutscher Rap immer präsenter. Die Doku-Serie Lost in Music über zeitgenössische Jugendmusik etwa startete bereits 1992 und wurde bei Arte, dem ZDF und Dreisat ausgestrahlt. Hier wurde neben elektronischer Musik die Szene des Hip-Hops vorgestellt und porträtiert. Darüber hinaus begann Anfang der 90er Jahre das Projekt MC um Akim Walter Konzerte zu organisieren und ein Fanzine zu verlegen. Bald darauf wurde MC zum ersten deutschen Versandhandel erweitert und brachte unter dem eigenen Label einige der wichtigsten Hip-Hop-Alben der Deutschrap-Geschichte heraus, zum Beispiel den Sampler Die Klasse von 95. So bildete sich innerhalb kurzer Zeit eine eigene Hip-Hop-Infrastruktur in Deutschland. Auch musikalisch entwickelte sich das Genre sehr schnell weiter, und zwar in viele verschiedene Richtungen. Fenster zum Hof, etwa von den Stieber Twins, erschien 1996 und wurde als besonders authentisch wahrgenommen. Im selben Jahr veröffentlichten die Massiven Töne auch das einflussreiche Album Kopfnicker und 1997 folgte Quadratur des Kreises von Freundeskreis mit dem Hit ANNA. Im Gegensatz zu den Platten der Stieber Twins war dieses Album so professionell produziert und so melodielastig, dass es auch viele Leute begeisterte, die eigentlich gar nichts mit Hip-Hop am Hut hatten. 1998 brachten die absoluten Beginner Bambule heraus. Zu den Hits auf diesem Album gehörten Songs wie Hammerhart, Liebeslied und Füchse. In die Clubs kam der Deutschrap ein Jahr später mit Reimemonster von Afrop. DJ Tomek begann als erster, R&B in seine Hip-Hop-Sets einzubauen, womit er noch mehr Menschen zum Tanzen brachte. Im Jahr 2000 schließlich war der Hip-Hop-Hype so weit fortgeschritten, dass jede x-beliebige Band unter Vertrag genommen wurde, solange sie nur irgendwas mit Rap machte. Nie war Hip-Hop vielfältiger gewesen. Doch wie jeder Trend kam auch dieser irgendwann zu einem Ende. Ab 2002 erschienen nur noch mittelmäßige Alben, und irgendwie hatten alle genug vom Rap. Einige Musiker versuchten sich in alternativen Genres, andere waren einfach blockiert und überarbeitet. Und die neuen Rapper? Die hatten leider auch keine neuen Ideen. Blink Nummer 4. In Berlin entwickelte sich unterdessen der Straßenrap. Um das gleich mal klarzustellen. Berliner Rapper haben die geilsten Karren, die dicksten Knarren und die härtesten Fighter. Sie ziehen Koks, E und Speed, leben das Leben eines Gs. Also mach keine Faxen, sonst kommen sie mit ihren Atzen, die erst schlagen und dann reden. Was für Assis, denkst du dir? Da bist du nicht die Einzige. Natürlich gab es auch Rap in Berlin, bevor Flair, Frauenarzt und King Orgasmus bekannt wurden. Die Kreuzberger Crew Islamic Force landete mit Istanbul schon 1992 einen echten Hit. Eine größere Szene entwickelte sich aber erst Ende der 90er Jahre, und zwar völlig unabhängig vom Rest der Republik. Diese neue Berliner Szene wurde als so asozial wahrgenommen, dass die anderen aus der deutschen Hip-Hop-Community lieber nichts mit ihr zu tun haben wollten. Ständig gab es Schlägereien. Vor allem im Westteil der Stadt wurden die Jams immer wieder von Gangs auseinandergenommen. Viele Berliner Rapper standen permanent mit einem Bein im Knast. So nannte sich auch die erste 1997 gegründete Crew konsequenterweise Berlin Crime. Die seien in Bussen angekommen und hätten erstmal die Türsteher hochgenommen, erzählt Martin Stieber von den Stieber Twins über die Rapper aus der Hauptstadt. Dann hätten sie sich mit Baseballschlägern an den Eingang gestellt und die Abendkasse vereinnahmt. Und am Schluss wurden dann noch die Lampen runtergeschlagen. Kein Wunder also, dass die Berliner nicht besonders beliebt waren. Solche negativen Gefühle beruhten jedoch auf Gegenseitigkeit. Die Gangster interessierten sich nicht für den unschuldigen Kuschelrap aus Stuttgart oder Hamburg. Außerdem wurde in der Hauptstadt kaum auf Deutsch gerappt, dafür aber in so gut wie allen anderen Sprachen. Und nicht nur die Typen, auch ihre Musik war ziemlich rough. Die Produktionen und Reime seien zwar scheiße gewesen, wie Frauenarzt sagt, aber ihre Urheber zeigten Haltung. Während die Chartstürmer im Westen Deutschlands also fette Verträge bekamen und astrein produzierte Alben rausbrachten, beruhten Produktion und Vertrieb in Berlin noch weitestgehend auf der Do-it-yourself-Idee. Sido beispielsweise ging früher oft zu Konzerten von US-Rappern, stellte sich mit seinem Walkman vor den Eingang und ließ die ankommenden Gäste in seine Tapes reinhören. Durch den Verkauf der Aufnahmen verdiente er sich das Geld für den Eintritt. Und nicht nur ihm mangelte es an finanziellen Mitteln. Den Döner musste man sich zu dritt teilen, teure Klamotten oder MP3-Player konnte sich keiner leisten, erzählt Blockmonster im Interview. Solche Dinge habe man entweder im Laden gestohlen oder den Leuten aus Zehlendorf abgezogen. Die Berliner haben den Rap also zurück auf die Straße geholt. Sie kamen von ganz unten und wollten nach ganz oben. Und das ist ihnen auch gelungen. Blink Nummer 5. Vor allem Kool Savas und Agro Berlin brachten den Berliner Rap in die Charts. Die Hamburger mit ihren Major-Labels, die Stuttgarter mit ihrem Funny-Rap. Für die Berliner waren das keine richtigen Rapper. Der einzig wahre Hip-Hop kam aus ihrer Stadt und der war hart, laut und rau. Der war Straße. Ironischerweise entstand gerade aus dieser Haltung schon bald die erfolgreichste deutsche Rap-Strömung jener Zeit. Deutschrap war von nun an gleichbedeutend mit Berliner Rap und stand für derbe Worte, düsteres Image, kompromissloser Sound. Einer der wichtigsten Wegbereiter für diesen Erfolg war Kool Savas. Lange Zeit war er der erfolgreichste Rapper Berlins und promotete und unterstützte zahlreiche junge Künstler. Bekannt wurde Kool Savas, nachdem er 1996 bei den Masters of Rap und im Jahr darauf bei West-Berlin Maskulin eingestiegen war. Er arbeitete unter anderem mit Mel Beats zusammen, der zu dieser Zeit einzig bekannten Frau unter den deutschen Hip-Hop-Produzenten. Nachdem Kool Savas ein Konzert von Echo Fresh besucht hatte, beschloss er, den Nachwuchsrapper unter seine Fittiche zu nehmen. Echo Fresh war damals erst 17, aber sehr talentiert. Wenig später trennten sich die beiden wegen musikalischer Differenzen, die in einem ziemlich harten Beef mündeten. Ende 2004 brachte Echo Fresh den Track Die Abrechnung heraus, indem er sich mit der Berliner Szene anlegte. Kool Savas antwortete ein Jahr später mit Das Urteil. Auch das Label Agro Berlin spielte für den Erfolg des Berliner Hip-Hop eine zentrale Rolle. Es wurde 2001 von Halil, Spectre und Speiche gegründet und war von Anfang an auf Kommerz ausgelegt. Gleich auf der ersten EP waren spätere Rap-Größen wie Sido, Bushido, Flair und B-Tight vertreten. Namen, die heute allen bekannt sind. Die Künstler wurden alle mit einem erfolgversprechenden Image ausgestattet und sehr geschickt inszeniert. Auch gezielte Provokationen trugen zum Erfolg des Labels und der gesignten Künstler bei. Die Rapper prahlten mit ihren Drogen- und Gewalterfahrungen und benutzten eine Sprache, bei der einem die Ohren schlackerten. Das Publikum zeigte sich begeistert, auch wenn viele Rapper aus Westdeutschland eher skeptisch blieben. Die Berliner dominierten also die Charts, cruisten in ihren schicken Schlitten durch die City und machten einen auf dicke Hose. Und das sollte jetzt alles sein? Deutschland für alle Zeiten durch den Gangster-Rap vereint? Natürlich nicht. Wie es weiterging, erfährst du im nächsten Blink. Blink Nummer 6. Nachdem sich die bösen Buben aus Berlin ausgetobt hatten, war wieder mehr Platz für Neues. Es kam schließlich, wie es kommen musste. Auf den Rausch folgte der Kater. Von 2006 bis 2008 herrschte in der Hip-Hop-Landschaft absolute Dürre. Deutschrap war zwar wieder in den Charts, wurde dort aber ausschließlich von den Berlinern vertreten. Es wurde massenhaft weiterproduziert, immer mehr von den immer gleichen. Woran es der Szene mangelte, war demnach nicht Masse, sondern Diversität und Kreativität. Es gab Gangster-Rap und sonst nichts. Alle anderen Strömungen waren in die Bedeutungslosigkeit abgedrängt worden. Außerdem hatte sich die einstige Community langsam zur Ellenbogengesellschaft entwickelt. Massiv wurde angeschossen, Flair mit dem Messer angegriffen und die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien indizierte so ziemlich jedes neue Rap-Album aus Berlin. Nie war man weiter weg gewesen vom Hamburger Happy Hip-Hop der 90er. Viele Fans und Künstler hatten irgendwann keinen Bock mehr, zu so einer Szene zu gehören. 2 Jahre lang waren alle schlecht drauf. Hip-Hop sei tot, hieß es. Doch im Jahr 2008 wendete sich das Blatt plötzlich. Gleich einem Phönix aus der Asche wurde der Deutschrap neu geboren. Endlich trauten sich die Leute wieder, ihr eigenes Ding zu machen. Vor allem in den Battles der Serie Feuer über Deutschland sowie auf der Online-Plattform Reimliga Battle Arena tummelten sich Künstler mit neuen Ideen und Ansätzen. Einige von ihnen, wie JW, Kollega, KIZ oder San Diego, sollten es später noch weit bringen. Rap machte endlich wieder Spaß. Bald hatten sich verschiedene Stile ausgebildet. Die Partytiere von KIZ überzeugten mit ihrer punkigen Art. Casper traute sich 2008 auf seinem Album Hin zur Sonne offen über Emotionen zu rappen und Materia machte sowieso sein eigenes Ding. Zur selben Zeit traten auch die Orsons auf den Plan. Bei ihnen sollte laut Rapper Bartek alles möglichst bunt, quietschig und gut gelaunt sein. Auch Hip-Hop-Randerscheinungen wie Seed und Deichkind wurden immer populärer. 2 Bands also, deren Musik nur im weitesten Sinne als Hip-Hop gelten kann und sehr wenig mit dem Berliner Gangster-Rap gemein hatte. Hier bestimmten Spaß, Experimentierfreude und Mut die Musik. Durch diese Erweiterung der Szene kam wieder Bewegung statt Pop und neue Zielgruppen begannen, sich für das Genre zu interessieren. Familienväter, kreischende Teenager, Partykids, Techno-Fans, Potheads. Für jeden war etwas dabei. Blink Nummer 7. Streamingdienste und Social Media haben Hip-Hop demokratisiert, aber auch vereinheitlicht. Nachdem die Gangster Kahlschlag gemacht und die Künstler der Post-Berlin-Ära neue Samen gestreut haben, steht die deutsche Hip-Hop-Landschaft nun wieder in voller Blüte. Es gibt zahllose Bands und Rapper, die eine enorme Bandbreite an Stilrichtungen repräsentieren. Diese Entwicklung haben wir auch der Digitalisierung zu verdanken. Sie erleichtert vielen Künstlern den Einstieg in die Szene. Heutzutage ist niemand mehr vom Radio abhängig, weder Künstler noch Fans. Wen das Radioprogramm nicht zusagt, der stellt sich eben auf Spotify oder YouTube seine persönliche Playlist zusammen. Dadurch können sich viel mehr musikalische Nischen ausbilden als in der prädigitalen Zeit. Auch Labels sind inzwischen nicht mehr zwingend notwendig, um als Musiker bekannt zu werden. Im digitalen Zeitalter kann jeder seine Songs selbst aufnehmen und über YouTube und Social Media verbreiten. Dank dieser Technologien wird natürlich auch wesentlich mehr Musik produziert als früher. Abgesehen von der Musik war auch die Selbstinszenierung der Künstler schon immer ein wichtiger Teil des Hip-Hops. Instagram bietet dafür die ideale Plattform. Um sich neben perfekt inszenierten Superstars zu behaupten, müssen junge Rapper viel von ihrem Privatleben preisgeben. Hip-Hop ist derzeit die beliebteste Musikrichtung im Land. 2018 etwa kam mindestens die Hälfte der Chart-Hits aus dem Hip-Hop-Bereich. Nur irgendwie klingt dort seit Jahren alles gleich. Wie kommt das? Die neuen digitalen Möglichkeiten haben die Welt der Hip-Hop-Fans erweitert. Über Musikdienste wie Last.fm oder Spotify kann man ständig neue Musiker, Alben und Songs kennenlernen. Fans tauschen sich in Foren aus und informieren sich im Netz über Konzerte. Gleichzeitig hat die Digitalisierung auch zur Folge, dass der allgemeine Musikgeschmack immer homogener wird. Um als Künstler bei Spotify auf die beliebtesten Playlists zu kommen, muss man den Mainstream bedienen. Aus diesem Grund gibt es zwar vergleichsweise viele Nischen, doch die wirklich erfolgreichen Rapper klingen alle ähnlich poppig. Stilistisch hat sich die Grenze zwischen Rap und Popmusik mittlerweile aufgelöst. So gut wie jeder moderne Rap-Hit hat eine eingängige melodische Hook. Wer musikalisch sein eigenes Ding machen will, produziert sich also lieber selbst. Junge Rapper und Rapperinnen nehmen ihre Songs eigenständig auf und bringen sie über Social Media und YouTube unter die Leute. So sind wir heute wieder da angekommen, wo alles begonnen hat. Beim Do-It-Yourself. Das waren die Blinks zu Könnt ihr uns hören von Jan Wehn und Davide Bortot. Die Kernaussage dieser Blinks ist, die Geschichte des deutschen Hip-Hops beginnt Anfang der 80er, als Rap-Fans überall in Deutschland ihre US-amerikanischen Idole nachzuahmen begannen. Mit steigender Popularität des Genres fand eine musikalische Ausdifferenzierung statt und es bildeten sich verschiedene Hip-Hop-Lager in Stuttgart, Frankfurt und Hamburg heraus. Im Zuge der Krise des deutschen Hip-Hops zu Beginn der 2000er übernahmen die Berliner Rapper das Feld und brachten Deutschrap zurück in die Charts. Irgendwann wollte jedoch niemand mehr den immer gleichen Assi-Rap aus der Hauptstadt hören und eine zweite Krise begann. Inzwischen hat Hip-Hop wieder die Charts erobert. Durch die Digitalisierung konnten sich viele verschiedene Nischen ausbilden, während im Mainstream gleichzeitig eine Homogenisierung stattfindet.